Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Und ich begrüße ganz herzlich den Vorsitzenden des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie saßen Ende 2019 schon mal hier und die Probleme sind leider nicht weniger geworden. Schockierende Missbrauchsfälle, NSU 2.0, Clankriminalität, Ausschreitungen, Krawalle. Lassen Sie uns mit den Missbrauchsfällen beginnen. Im November haben wir darüber gesprochen, dass die Bundesjustizministerin eventuell den Weg für Ermittler freimacht, künstliche Kinderpornobilder hochzuladen. Das ist jetzt Gesetz. Können Sie etwas darüber sagen? Gibt es da schon erste Ermittlungserfolge?
Da kann ich nicht so richtig aus dem Nähkästchen plaudern, da bitte ich ein bisschen um Verständnis. Man muss, glaube ich, auch zusätzlich noch erzählen, das sind jeweils einzelne sehr komplexe und komplizierte Ermittlungen. Also deswegen steht auf der einen Seite, dass wir sehr, sehr froh darüber sind, dass wir diese Möglichkeiten jetzt haben, weil es ja um ganz geschlossene, in sich abgeschottete Strukturen geht und wir überhaupt eine Chance kriegen müssen, dann dort vorzudringen. Die Chance besteht jetzt viel mehr als vorher. Aber man muss eben erklären, man muss in dem jeweiligen Einzelfall genau wissen, was für ein Material wird jetzt von diesen perversen Tätergruppen gerade verlangt, muss das dann erstmal künstlich generieren. Das ist nicht so trivial, wie sich das vielleicht anhört.
Aber wir als Bürger wollen es ja verstehen. Vielleicht können Sie da dennoch ein wenig ins Detail gehen und sagen, das sind ja künstliche Bilder. Wie werden die hergestellt? Was ist das, was da hochgeladen wird?
Ja, es gibt ja die Technik, die künstliche Intelligenz und die Wissenschaftler, die sich in diesem Bereich umtreiben. Einer von denen ist Professor Labude von der Universität in Mittweida, die inzwischen in der Lage sind, künstliche Videos herzustellen und sogar Emotionen zu erzeugen. Und das muss auch in diesem Fall so sein, weil man ja die perversen Gelüste der Täter und Täterinnen, muss man sagen, hier ja ansprechen muss. Und dieses Material wird also komplett künstlich generiert. Es ist nicht so, dass es wirkliche Opfer gibt, die da drauf sind, sondern die gibt es nicht, diese Person. Sie sehen, aber Sie würden das nicht unterscheiden können mit bloßem Auge.
Sie sagen gerade Täter und Täterinnen. Auf was für Menschen stoßen die Ermittler da? Aus welchen Gesellschaftskreisen?
Allen. Das ist, kann ich nur mit dem einen Wort beantworten. Aus allen. Es gibt keine gesellschaftlichen Kreise, die davon ausgenommen sind. Und das hat sicherlich natürlich damit zu tun, dass es unterschiedliche Schätzungen gibt, wie viel Prozent beispielsweise der männlichen Bevölkerung mit pädophilen Neigungen unterwegs sind. Aber man muss durchaus erklären, dass das eine mit dem anderen nicht zwingend zu tun hat. Also jemand kann pädophile Neigungen haben, aber er muss nicht deswegen zum Täter werden und tatsächlich auch ein Opfer angehen. Und es gibt auf der anderen Seite Täter, die nicht pädophil sind, aber trotzdem Kinder missbrauchen. Das Thema ist etwas komplexer, als man manchmal meint.
Und ich glaube, an dieser Stelle muss man immer dazu sagen, wer so etwas an sich feststellt, es gibt auch durchaus Stellen, an die man sich wenden kann.
Richtig, die gibt es. Es gibt Hotlines, die man vielleicht am Rande dieser Sendung auch nochmal vielleicht unterbringen kann. Unsere Kritik setzt nur an der Stelle an und das merken Sie jetzt schon, warum ich an der Stelle zögere. Ich würde mir wünschen, es würde nicht so viele Hotlines geben. Es gibt viele gute Ansprechstellen, aber unser Wunsch und unsere Vorstellung ist, dass es in jedem Bundesland eine einzige E-Mail-Adresse und eine einzige Telefonnummer mit einer kompetenten Stelle gibt. Das würde uns nochmal helfen.
Welche können Sie denn ganz konkret dann empfehlen?
Ja, also da bringen Sie mich jetzt deswegen in eine blöde.
Dann müssen wir wissen, worauf.
Das besprechen wir gleich. Da bringen Sie mich deswegen in eine blöde Situation, weil alle, die ich jetzt nicht nenne, dann sich irgendwie benachteiligt fühlen. Deswegen zögere ich nur. Wir vereinbaren uns gleich, was vielleicht die klügste ist, die wir hier unterbringen.
Ja, offensichtlich haben Sie da Vorbehalte. Und es gibt natürlich auch Kritiker, die die Ermittlungsarbeit kritisieren und sagen, ja, die Ermittler befinden sich da am Rande des Rechtsstaates. Führt also ein anderer Weg nicht zum Erfolg?
Das müssten Sie erklären, weil ich jetzt nicht weiß, auf welche Kritik.
Weil diese Bilder ja künstlich hochgeladen worden sind.
Ja, aber also das gibt jetzt.
Und Sie verschaffen sich Zugang zu Tauschbörsen und diese Kritik geht darauf hinaus.
Ja, sicher. Natürlich sind wir in diesen Segmenten immer in Zielkonflikten unterwegs. Das ist ja vollkommen klar. Und deswegen will ich mal abschichten. Was wir natürlich überhaupt nicht machen können und nicht dürfen und auch nicht wollen übrigens, ist echtes Material irgendwie zu verwenden. Das tun andere Staaten der Erde. Die Vereinigten Staaten beispielsweise könnten mit solchen Möglichkeiten unterwegs sein. Das haben wir von vornherein abgelehnt. Das heißt, es gibt keine echten Opfer. Auf der anderen Seite könnte man kritisch einwenden, dass wir überhaupt Material dort einbringen. Aber es geht ja letztlich darum, dass wir hier Hunderte, Tausende von Tätern ermitteln wollen, um Opfer zu verhindern. Weil es ja in diesen Tauschbörsen eben auch darum geht, zu entdecken, ob irgendwo noch Opfer jetzt aktuell weiterhin missbraucht werden. Und wenn ich diese beiden Dinge gegeneinander abwäge, fällt meine Abwägung völlig eindeutig aus. Und so hat es Gott sei Dank auch die Bundesjustizministerin und das Kabinett gesehen.
Sie vertreten 15.000 deutsche Kriminalbeamte, sind ein Gewerkschaftsverband. Wir sprachen gerade über die hohen Fälle an Kindesmissbrauch. Und wir wollten noch eine E-Mail-Adresse oder Hotline nachliefern, wo Sie gesagt haben, ja, es gibt leider viel zu viele. Was können Sie denn konkret empfehlen? Das können wir auch anschließend finden.
Ich würde gar nicht nur die Hotline, sondern tatsächlich die Homepage des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung. Das ist Herr Röhrig. Da findet man eine Homepage mit sehr, sehr vielen Informationen. Die würde ich tatsächlich als erste Anlaufstelle nennen wollen und will das auch ein bisschen erläutern, warum ich vorhin so ein bisschen gezögert habe. Das hat damit zu tun, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Ansprechstellen haben. Und Herr Röhrig gehört genauso wie wir zu denjenigen, die kritisieren, dass es eine solche Institution auf Landesebene gar nicht gibt. Also Herr Röhrig bräuchte eigentlich 16 Ansprechpartner, nämlich Landesmissbrauchsbeauftragte. Und es wäre ja nichts klüger als diejenigen, die das dann übernehmen würden, in jedem Bundesland mit einer Hotline, einer E-Mail-Adresse zu versehen. Und damit ist es nicht getan. Ich will das weiter erläutern. Was wir dann im Hintergrund brauchen, ist, dass an diesen zentralen Ansprechstellen Jugendamtsmitarbeiter, Staatsanwaltschaften, aber auch Psychologen, Leute, die sich im Schuldienst auskennen und so, also interdisziplinäre Teams, die müssen im Hintergrund agieren, um auch dafür Sorge zu tragen, dass im jeweiligen Einzelfall auch wirklich die Maßnahmen durchgezogen werden, also beispielsweise die Jugendämter auch wirklich aktiv werden.
Es braucht also erstmal eine andere Struktur. Sie stammen ja aus Nordrhein-Westfalen und in Nordrhein-Westfalen wurden die Ermittlungsbehörden ja auch durch einige Mitarbeiter ergänzt. Zeigt sich dadurch dann auch ein größerer Ermittlungserfolg, denn die Fälle, die jetzt nach und nach reinkommen, spielen ja sehr häufig in Nordrhein-Westfalen.
Ja, das stimmt, aber das wirft so ein bisschen Ursache und Wirkung, muss man schon im jeweiligen Einzelfall sich so ein bisschen angucken. Und mein Eindruck ist es eher, dass wir Personal hier zusammengezogen haben. Wir haben zusätzliche Tarifbeschäftigte dazu bekommen, um mit den Mengen, die wir jetzt schon haben, überhaupt erstmal klarzukommen. Natürlich wird das zeitgleich auch dazu führen, dass wir in dem jeweiligen Ermittlungsverfahren weitere Täterinnen und Täter ermitteln, weitere Spuren, weitere Datenträger und so. Das sind Volumina, die wir beiden uns so nicht vorstellen können. Wenn Sie das alles ausdrucken würden, würden wir Hochhäuser stapeln, um so nur mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um welche Datenmengen es geht, die da entstehen.
Im Fall von Bergisch Gladbach wird gegen 30.000 unbekannte Täter ermittelt. Es gab ja auch Kritik, beispielsweise der SPD-Innenexperte Andreas Bialas meinte, das Problem sei fehlende Kompetenz und nicht böser Wille bei der Polizei. Wie steht es denn da um die Kompetenz?
Ja, ich weiß nicht, welches Detail er da jetzt gerade vor Augen hatte. Das kann ich nicht bewerten. Ich will nur so sagen, dass wir ja jetzt nicht erst nur seit diesem Thema sagen, wir müssen in was unsere Fähigkeiten und Qualifikationen angeht, völlig neue Wege gehen. Und zwar in einer viel, viel größeren Geschwindigkeit. Wir gehen Qualifikationswege, die immer noch in den meisten Bundesländern so aussehen, dass wir Streifenbeamte erstmal ausbilden, die dann anschließend irgendwann später zu Kripo bringen. Dann werden die da grundfertig gemacht. So. Aber für solche Themen haben wir keine Zeit. Das ist Personalentwicklung von vorgestern. Wir müssen jetzt, das brauche ich, glaube ich, keiner Hörerin und keinem Hörer mehr erklären, mitten in der digitalen Revolution mit völlig anderen Aufgabenstellungen klarkommen. Wir haben gerade schon über neue Ermittlungsmöglichkeiten, Methoden gesprochen. Die Strafprozessordnung wird ständig angepasst. Und wir könnten eine ganze Sendung dazu machen, was die Herausforderungen von morgen und übermorgen angeht. Und da müssen wir unsere Qualifikation viel spezialisierter aufstellen, als das derzeit der Fall ist.
Und wir stehen bei den Ermittlungen in Sachen Kindesmissbrauch erst am Anfang. Die hohe Dunkelziffer haben Sie angesprochen. Wie steht es dabei? Melden sich auch SWR1-Hörerinnen und Hörer. Christian S. zum Beispiel sagt, wie ist es bei der Dunkelziffer bei Müttern? Die sei extrem hoch.
Ja, also wir haben einen gewissen Anteil von Täterinnen. Deswegen haben Sie gemerkt, habe ich das tatsächlich auch vorhin bewusst und gewollt gegendert. Wir haben natürlich nur den überwiegenden Teil Täter und einen geringeren Teil Täterinnen. Aber wir schauen jetzt bei den Ermittlungen nicht danach, dass wir jetzt besonders irgendwie unsere Ermittlungen danach ausrichten, jetzt weibliche oder männliche Täter zu identifizieren, sondern sie entstehen in den jeweiligen Fällen. Aber es gibt das Phänomen, so will ich es mal allgemein sagen, selbstverständlich.
Beim Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach, da wurden die Ermittler aufmerksam durch einen Tipp aus Kanada, denn dort müssen Internetprovider melden, wenn sie auf kinderpornografisches Material stoßen. Bei uns wird die Vorratsdatenspeicherung diskutiert. Warum setzt man nicht auf eine Hilfe der Internetprovider?
Das sind zwei unterschiedliche Themen. Den einen Teil haben wir gerade frisch geregelt tatsächlich. Also der Bundestag hat dieses sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz geändert. Und das firmierte in der öffentlichen Diskussion vornehmlich unter der Überschrift Hasskriminalität. Also das ist eben, glaube ich, bekannt geworden, dass jetzt die Provider, Twitter, Facebook und Co. müssen jetzt solche Hasskriminalität melden.
Wo teilweise aber zu wenig passiert und zu wenig gemeldet wird.
Einverstanden, aber jedenfalls gibt es jetzt Strukturen. Es gibt eine gesetzliche Meldeverpflichtung. Das BKA hat Leute dafür gekriegt, um als zentrale Anlaufstelle dort etwas entgegenzunehmen. Und es muss eben nicht nur Hasskriminalität gemeldet werden, sondern eben auch solche strafrechtlichen Darstellungen von Gewalttaten, von sexuellem Missbrauch, gemeinhin noch immer so etwas verniedlichend als Kinderpornografie bezeichnen. Also das muss auch gemeldet werden. Das haben wir jetzt relativ neu. Es wird eine Frage aufkommen, wer das anschließend macht, weil wir reden hier über eine deutliche sechsstellige Anzahl von Meldungen, die jedes Jahr hier zu erwarten ist, nach allem, was wir derzeit wissen. Das ist der eine Teil, das muss man zunächst mal erklären. Und jetzt, um es mal etwas flapsig zu sagen, laufen wir deswegen häufig vor die Pumpe. Wenn wir beispielsweise aus Kanada und USA, da kommt bisher das Allermeiste her, hier den Hinweis haben auf eine IP-Adresse, weil nur auf diesem Weg wissen die überhaupt, dass es hier offensichtlich einen Tatort hier in Deutschland gegeben hat, dann haben wir in Tausenden von Fällen keinerlei Informationen hier mehr vorliegen, weil die sogenannten Vorratsdaten, also die Verkehrsdaten, hier nicht gespeichert werden, trotz einer gesetzlichen Verpflichtung durch die Provider. Das muss man vielleicht erklären. Die wird nach einem Urteilsspruch des Oberverwaltungsgerichtes Münster, danach gab es noch viele andere, nicht mehr umgesetzt. Das heißt, wir haben ein Gesetz, das setzen die Provider nicht mehr um. De facto führt das dazu, dass die Ermittlungsbehörden dann keine Daten haben und ihnen die Hände gebunden sind und wir in zahllosen Verfahren schlicht und ergreifend nicht ermitteln können. Das muss man so erklären.
Aber ein generelles Speichern auf 6 Monate ausweiten, der Vorschlag von Innenminister Seehofer, ist das denn ein Teil der Lösung?
Ja, das ist in Anbetracht der aktuellen Situation ein bisschen drollig, weil wir uns wünschen würden, dass wir selbst ein paar Wochen mal einheitlich hätten. Also wir haben im Prinzip im Moment, wie ich gerade schon sagte, in Tausenden von Fällen überhaupt gar keine Daten und legen das Zeug zu den Akten. Und jetzt muss man nun eben erklären, dass es sich um Fälle handeln kann, wo wir befürchten, dass noch andauernder Missbrauch geschieht. Das heißt, es gibt Fälle, in denen wir Opfer nicht aus den Fängen ihrer Peiniger befreien können, weil wir diese Daten nicht haben. Und ich lasse mich gerne jederzeit, das meine ich gar nicht despektierlich, sondern ich meine das tatsächlich ernst, auf Diskussionen auf einer Grundrechtsebene, Freiheitseinschränkungen, Generalverdacht, lauter dieses Zeug, was wir nun seit vielen Jahren kennen, und was diskutiert wird, das können wir gerne diskutieren. Ich erwarte aber Alternativvorschläge, wie die Ermittlungsbehörden mit diesen fehlenden Daten umgehen sollen oder diejenigen, die dauerhaft die Vorratsdatenspeicherung per se kritisieren, das hat nicht mal das Bundesverfassungsgericht getan, die sollen dann öffentlich artikulieren, dass ihnen das egal ist. Und das habe ich bisher noch nicht gehört.
Es sind rund 70 Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 bekannt geworden. Am Montag gab es 2 vorläufige Festnahmen. Die sind wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Was wissen Sie denn über das Verdächtige Ehepaar? Denn in mehreren Fällen wurden Daten ja über hessische Polizeicomputer abgefragt.
Ich weiß in diesen Fällen und äußere mich immer zu dem, was schon öffentlich in der Zeitung gestanden hat. Und nach alledem muss man davon ausgehen, dass es, sag mal, nicht die Haupttäter gewesen sind, sondern vielleicht entweder Trittbrettfahrer oder so etwas. Also ich glaube, das Kerngeschehen liegt nach wie vor noch im Dunkeln, das muss man so sagen.
Aber gibt es Einzeltäter oder Netzwerk der Polizei? Das ist ja die Grundfrage. Ja, genau. Gibt es da Tendenzen?
Ja, nee, weiß ich nicht. Also das ist die Kernfrage, die uns alle umtreibt. Und man muss dazu erläutern, nach allem, was ich jedenfalls weiß, ist, dass diese Ermittlungskommission, die da in Hessen aktiv ist, sich im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern aufreißt. Es liegt nicht etwa daran, dass dort fehlender Ermittlungswille vorherrscht. Ganz im Gegenteil. Man muss nur eben erklären, dass der oder die Täterinnen und oder Täter, keine Ahnung, also dass die jedenfalls relativ viel technischen Sachverstand mitgebracht haben, um also ihre digitalen Spuren so zu verschleiern, dass nicht einfach irgendwie simpel ermittelt werden kann, wer jetzt eine Mail abgesetzt hat, um mal einen dieser Ermittlungsstränge ein Stück weit zu erläutern.
Wobei es ja Fälle gibt, die sind 2 Jahre alt.
Richtig.
Also da, wenn man dann hört, die reißen sich den Hintern auf, das muss für die Betroffenen ausklingen wie eine Ausrede.
Nee, das ist keine Ausrede, das ist eine Erklärung. Und ich kann sie ja auch nur sozusagen von der Seitenlinie kommentieren. Ich bin ja nicht Teil der Ermittlungskommission, geschweige denn der Staatsanwaltschaft. Ich versuche nur die Erklärung und Erläuterung, so wie sie sich mir darstellt, jetzt deutlich zu machen. Ich kann das überaus verstehen und Sie können mal wirklich glauben, dass wir die Ersten sind, neben den Opfern und den Geschädigten, den Bedrohten, die ein riesengroßes Interesse daran haben, lieber heute als morgen Täter präsentieren zu können und vor Gericht zu stellen. Da können Sie mal ganz sicher sein. Ich will nur eben erläutern, ich habe gerade gesagt, das ist der eine Teil der Perspektive. Der zweite Teil sind diese Datenabfragen. Und da muss ich tatsächlich auch offen und deutlich sagen, dass nach einem so langen Zeitraum, nach 2 Jahren, es immer noch Zustände in Polizeidienststellen in Hessen gegeben hat, wo Lachs mit irgendwelchen Passwörtern öffentlich hantiert wurde. Dafür fehlt mir tatsächlich jedes Verständnis.
Aber das Login, dass man den Benutzernamen wechselt und dass das auch schnell geht, das gibt es seit Jahrzehnten. Warum wird das dann bei der Polizei in Hessen nicht verwendet? Also die Polizei in Rheinland-Pfalz hatte ja 2009 einen Fall, da ging es damals um den Nürburgring und da hat man dann das auch zur Pflicht gemacht, dass man sich bei dienstlichen Abfragen, es gibt überhaupt nur dienstliche Abfragen und jeder meldet sich da gesondert vorher an.
Ja, selbstverständlich. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich kann mich überhaupt nicht an irgendeine Zeit erinnern, wo das jemals anders gewesen ist. Nach ein paar Minuten sperrt sich der Bildschirm, man muss sich selber wieder anmelden. Ich kenne auch so ein Prozedere nicht, dass man irgendwie seine Daten weitergeben würde, völlig absurd. Also und dass das über einen solchen Zeitraum dort tatsächlich möglich gewesen ist, das müssen Sie die Verantwortlichen in Hessen fragen. Ich habe das tatsächlich, muss ich gestehen, anfänglich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass so etwas noch passiert.
Aber dann muss man die Verantwortlichen ja fragen, und Sie sind ja ein Polizeivertreter, ob die Polizei wirklich, man muss es ja vielleicht so formulieren, noch steinzeitliche Technik hat. Und bei der Polizei erwartet man natürlich etwas anderes.
Ja, das liegt ja nicht an der Technik. Ich habe ja gerade gesagt, das gibt es in anderen Bundesländern ja schon seit Ewigkeiten. Sie können ja die Technik simpel, vereinfacht gesprochen, so einstellen, dass nach wenigen Minuten der Bildschirm gesperrt ist und man sich wieder neu einloggen muss. Um ein Beispiel zu nehmen, natürlich hat man eine persönliche Kennung, mit der man Datenabfragen macht. Auch das ist in Hessen so. Das Problem ist nur, wenn die Vorgesetzten nicht darauf achten, dass solches Zeug weitergegeben wird und das noch irgendwie Usus ist offensichtlich, dann hat das etwas mit dem dienstlichen Alltag und den Führungssituationen in der Behörde zu tun und nicht so sehr mit den technischen Möglichkeiten.
Ja, denn die Begründung lautete ja, ach, es dauert zu lange, um sich da wieder neu anzumelden. Ja. Wir lassen das jetzt einfach
dummes
mal
Zeug
laufen. Ist das eine glaubhafte Begründung?
Ja, das ist dummes Zeug. Punkt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Was sagt die Polizei zu den Rassismusvorwürfen? Sebastian Fiedler zu Gast in SWR 1, Leute. Wo haben Sie denn in Ihrem Alltag Rassismus erlebt?
Da muss ich jetzt tatsächlich lange zurückdenken, weil ich zugegebenermaßen schon seit geraumer Zeit in meinem dienstlichen Alltag in der Fortbildung bin, genau genommen seit 2009. Also das heißt, wenn ich jetzt zurückgehen sollte, dann bin ich jetzt irgendwo in den 90ern. Und ob meine Erfahrung da jetzt wirklich zum Sachverhalt beitragen, bin ich nicht mehr so ganz sicher. Also da habe ich mal 2 Jahre in so einer Einsatzhundertschaft gearbeitet und so weiter. Aber auch da sind so Diskussionen, wie ich sie jetzt heute erlebe, mir nicht präsent. Das muss ich tatsächlich so offen sagen.
Es gibt ja Kriminologen und Soziologen, die sagen, ja, es gibt vereinzelt Rassismus, so wie es ihn in der Gesellschaft grundsätzlich gibt. Haben Polizisten nicht eine Vorbildfunktion?
Ja, nicht nur das. Die haben einen Eid auf die Verfassung geschworen. Es gibt Auswahlverfahren, die eigentlich dafür Sorge tragen sollten, dass uns einigermaßen gut präsent wird, ob wir es hier mit Staatsbürgern zu tun haben, die auch tatsächlich für die Verfassung einstehen wollen. Wir haben dann Studiengänge, Ausbildungsgänge, bei denen darauf geachtet werden soll, ob wir tatsächlich im Auswahlverfahren alles richtig gemacht haben. Also will sagen, natürlich muss die ganze Organisation darauf achten, dass wir keine rechts- oder linksaußen oder sonst solche Verfassungsfeinde in den eigenen Reihen haben. Ist doch vollkommen klar.
Horst Seehofer hat die Rassismusstudie abgelehnt. Sie haben sie befürwortet.
Ja, also ich lasse mich 2, 3 Sätze dazu erklären. Die Rassismusstudie gibt's, glaube ich, sowieso gar nicht. Und ich will das deswegen erklären, weil die Diskussion eigentlich viel älter ist, aber kein Mensch irgendwie darauf reagiert hat. Wir waren diejenigen, die im letzten Jahr eine Studie eingefordert hat. Und da ging's nicht um Racial Profiling oder solche Diskussionen bei uns, sondern wir haben uns, ich glaube, es war der September 2019, haben wir eine halbe Bundesvorstandssitzung wir haben Wissenschaftler eingeladen und so und haben uns mit Fragen des Rechtsextremismus beschäftigt. So, da ging es um eine polarisierte Gesellschaft, aber es ging auch um die eigenen Reihen und zwar deswegen, weil wir solche Fälle wie Nordkreuz, dieses Hannibal-Netzwerk, also Netzwerke, in denen sich Polizisten, die in Spezialeinheiten arbeiten, gemeinsam mit diesen KSK-Soldaten, Reservistenverbänden, Schießstandbetreibern Munition angehortet hatten und offensichtlich rechtsextreme, radikale Netzwerke gegründet hatten. Wir hatten damals selbstverständlich schon über diesen selbsternannten NSU 2.0 diskutiert. Und das waren unsere Diskussionsmomente, die uns dazu gebracht haben, mit breiter Mehrheit im Bundesvorstand einzufordern, dass wir eine Studie zu den Einstellungen derjenigen gerne hätten, die in den Sicherheitsbehörden arbeiten. Weil all die Debatten ihren Ursprung in vorurteilsgetriebener Polizeiarbeit haben, sehr vereinfacht gesprochen. Und da haben wir gesagt, wir fordern eigentlich alle Innenminister in Deutschland und natürlich nicht nur den Bundesinnenminister auf, sich einer solchen Studie zu öffnen, weil es im Ergebnis nur um zwei Stellschrauben geht. Es geht einerseits um Geld, das heißt, irgendeine Universität muss Finanzen bekommen, um Studien machen zu können. Und auf der anderen Seite müssen die Innenminister nur sagen, ja, wir erklären uns damit einverstanden, dass ihr Befragungen macht, anonym, freiwillig und so weiter. Und wenn ich das jetzt so erkläre, dann frage ich mich, wo eigentlich das Problem sein soll.
Und es muss dann aber auch, wenn so eine Studie durchgeführt wird und es gibt die Ergebnisse, dann muss es Programme und Lösungen geben, wie man damit umgeht, wenn es eben genau diese Fälle innerhalb der Polizei gibt.
Ja, sicher. Wobei bei der Studie nicht Fälle herauskommen werden. Das wäre ein anderes Thema, eine andere Herangehensweise. Sondern wir würden einen Blick dafür bekommen, welche Einstellungen bei denjenigen vorherrschen. Und meine These, das weiß ich nicht, ich würde ja nicht die Untersuchung machen, sondern das sind ja unsere Grundüberlegungen gewesen. Wir werden in der Breite der Sicherheitsbehörden erkennen, dass diejenigen, die ein Eid auf die Verfassung geschworen haben, das wirklich ernst meinen. So, und wir werden aber natürlich auch dann vielleicht identifizieren, dass wir bestimmte Organisationseinheiten, bestimmte Landstriche, was weiß ich, haben, in denen wir vielleicht Probleme identifizieren. Aber das müssen wir ja erstmal machen im dienstlichen Alltag. Würden wir alle Einsätze, alle Ermittlungsverfahren damit beginnen, dass wir erstmal die Lage bewerten. Und wenn wir jetzt selber betroffen sind, dann wüsste ich nicht, warum wir das anders machen sollen.
Also Sie befürworten so eine Studie weiterhin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Polizisten, wie beispielsweise der Neuköllner Ex-Polizist Karl-Heinz Gärtner, der sagt, also die Polizei hat kein Rassismusproblem, sondern schöpft lediglich aus ihrer Berufserfahrung, wenn sie bevorzugt Männer im Auge hat, die nach Türke, Araber oder Libanese aussehen. Er sei bei jedem zweiten, dritten Einsatz als Nazi, deutscher Hund, Rassist oder Ausländerfeind beschimpft worden. Also die Aggressivität gegen Ordnungs- und Rettungskräfte nimmt auch zu. Es sind Probleme, die sich auf beiden Seiten begegnen. Welche Lösungsansätze haben Sie?
Korrekt. Das ist aus meiner Sicht übrigens auch kein Gegenargument. Also ich stelle hier nicht in Abrede, dass wir in hochproblematischen Stadtquartieren arbeiten, dass wir mit problematischer Klientel zu tun haben, dass wir ständig aus allen möglichen Ecken der Gesellschaft Kritik uns stellen müssen, dass wir beschimpft werden, dass wir angegriffen werden. Also das ist ja völlig unstreitig. Das ist ja kein Gegenargument gegen die Frage, ob wir uns untersuchen lassen. Nur das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Und um deutlich zu machen, in welchem Spannungsgefüge sich meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag befinden. Natürlich sind wir im polizeilichen Alltag immer wieder natürlich Anfeindungen ausgesetzt. Und das findet sozusagen die Spitze darin, dass Kolleginnen und Kollegen in Einsätzen wie in Frankfurt und Stuttgart von einem Mob über die Straßen getragen werden. Das bebildert sozusagen, dass der Staat sein Gewaltmonopol nicht mehr im Griff hat. Und das ist sozusagen das andere Ende der Medaille. Natürlich brauchen wir eine ganz klare politische Rückendeckung, um deutlich zu machen, dass wir hier das Heft des Handels in der Hand haben.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mehr als 12 Polizisten wurden bei der Stuttgarter Krawallnacht verletzt. 33 Tatverdächtige sind der Polizei unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl und Drogenkonsum bekannt. Ein Mann ist sogar 41 Mal bei den Beamten gemeldet. Was sagt Ihnen das über unseren Rechtsstaat?
Ja, das sagt mir mehrerlei. Das sagt mir zum einen natürlich, dass wir es bei den Leuten, die zu diesem Mob gehörten, mit Leuten zu tun hatten, die jetzt aus einer problematischen Szene schon gekommen sind. Das war übrigens unsere Anfangsthese hinter den Kulissen. Und es zeigt auf der anderen Seite, dass wir hier mehr investieren müssen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität. Das wäre sozusagen unsere fachliche Überschrift an der Stelle. Und immer dann, wenn wir über Jugendkriminalität sprechen, dann bedeutet das, dass nicht nur die Polizei an Bord ist, sondern dass wir ganz viele unterschiedliche Akteure haben, die wir hier zusammenbringen müssen. Und da ist ein staatliches Invest immer eine gute Investition an der Stelle, weil es uns da hinten raus eben Geld spart. Und da geht es nicht nur um Strafen hinten raus.
Also da haben sich ja auch drei Oberbürgermeister eingemischt in die Diskussion und sagen, ein soziales Jahr als Pflichtjahr. Haben Sie dazu eine Meinung?
Ja, mehr oder weniger eine private. Ich bin an manchen Stellen noch ein bisschen unentschlossen. Ich will mal so sagen, dass es natürlich insgesamt erstmal ein guter Ansatz ist, wenn man Jugendliche, Heranwachsende in soziale Gefüge des Staates hineinbringt, weil ich glaube, dass das auf der einen Seite Integration befördert, auf der anderen Seite Verständnis für soziale Themen, für sozial schwächere Gruppen mit sich bringt und das insgesamt, glaube ich, zu einer höheren Identifikation mit dem Staatswesen und mit der demokratischen Gesellschaft insgesamt fördert. Also deswegen würde ich erstmal sagen, ist das per se erstmal eine gute Idee und Mit Sicherheit ein guter Mosaikstein in einer weiteren Diskussion, das glaube ich schon.
Wie ist es mit den Strafen, die immer wieder gefordert werden? Verstöße im Bereich der Kleinkriminalität haben kaum Konsequenzen.
Meinten Sie jetzt Klein- oder Clankriminalität?
Ich meine die Klein-, das wird ja häufig unter Kleinkriminalität gefasst.
Ja, ja, ja.
Und insofern hat es kaum Konsequenzen.
Ja, ja, genau. Ich tue mich nur mit dem Begriff Kleinkriminalität schwer, weil das häufig eben Opfer hinterlässt bei Körperverletzungen und so klein finden die das gar nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir nur darüber zu sprechen hätten. Wir haben aber erstmal vorne darüber zu sprechen, wie wir die identifizieren. Wenn wir ein paar hundert Leute zu einem solchen Mob zählen, der hier die Straßen verwüstet, dann würde ich mir wünschen, wir würden mehr als 40 identifizieren. Das heißt, wir werden schon darüber sprechen müssen, ob die Städte und die Länder, das hat mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun, deswegen erwähne ich das jetzt hier über Videobeobachtung intensiver nachdenken. Und zwar meine ich eine solche Videobeobachtung, wo gleichzeitig jemand guckt. Also das heißt nicht irgendwie aufzeichnen, sondern Vogelperspektive. Und das ermöglicht dann ein schnelles Zugreifen zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wenn irgendwo Theater entsteht. Das heißt, wir müssen erstmal Leute überhaupt identifizieren. Und dann können wir im zweiten Schritt darüber sprechen, wie die Sanktionen aussehen. Und da ist es bei der Jugendkriminalität so, dass nicht die Strafe, sondern der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht. Das heißt, die Richterinnen und Richter haben eine große Bandbreite von Möglichkeiten, um mit Jugendlichen umzugehen, von der sie hoffentlich dann hinreichend Gebrauch machen.
Sebastian Fiedler zu Gast in SWRs Leute. Da wird wie aus einem James-Bond-Film der Betrug des Finanzdienstleisters Wirecard beschrieben. Wie haben Sie denn den vielleicht größten deutschen Wirtschaftsskandal verfolgt?
Naja, ich habe natürlich mehr intensiv durchgelesen, was die Presse so darüber berichtet hat und habe versucht, das in Übereinklang zu bringen mit den Erfahrungen, die ich kriminalpolitisch in den letzten Jahren, ich würde mal so grob sagen, in den letzten 10 Jahren so gemacht habe und habe viele Debatten, die wir vor vielen, vielen Jahren, teilweise über 10 Jahren schon angestoßen haben, hier wiedererkannt und habe mir an der einen oder anderen Stelle gedacht, naja gut, das hätte man eigentlich schon besser regeln können, als es jetzt so ist. Ein Beispiel dafür ist die Geldwäscheaufsicht.
Ja, und die Finanzaufsicht beispielsweise hat den Reporter der Financial Times erst angezeigt und jetzt beruft sie sich dann auf dessen Erkenntnisse. Wie ist das zu bewerten?
Ja gut, ich meine, das ist ja fast eine rhetorische Frage. Also was soll man dazu noch sagen? Also es ist ja abstrus. Vor allen Dingen scheint es mir bei der Finanzaufsicht aber um zwei Baustellen zu gehen. Auf der einen Seite geht es um die Frage, wer ist denn jetzt nun wirklich zuständig? Ja, also dass das zwischen einer Regierung, Bezirksregierung in Bayern und der BaFin nicht so klar zu sein scheint, wer hier zuständig ist, spielt darauf an, was wir vor, ich glaube es war 2012 schon gefordert haben und der Bundesrat übrigens auch damals gefordert hatte, nämlich für den gesamten Nicht-Finanzsektor die Aufsicht auf Bundesebene zu übertragen, weil die Länder damit nicht klarkommen. Das ist dokumentiert in den Unterlagen des Bundesrates. Hätte man das gemacht, dann hätten wir die Diskussion zwischen zwei Bundesbehörden gehabt und ich glaube, das Spiel wäre anders ausgegangen. Und der zweite Teil ist der, dass ja nun seit vielen Jahren beklagt wird, dass die BaFin auch personell überhaupt nicht in der Lage ist, um selber Prüfungen durchzuführen, also auch selber vor Ort zu sein, sondern dass nahezu 100% dieser Prüfungen ausgelagert werden an Dritte. Das ist ein Thema, das ist überhaupt nicht neu, sondern das diskutieren wir seit vielen, vielen Jahren.
Also viele alte Probleme, die daher rühren. Ich würde ganz gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, denn es drängen sich dann ja auch Fragen auf, wie es um Whistleblower steht und deren Schutz. Also wir haben ja viele Beispiele, wenn man daran denkt, Julian Assange, Chelsea Mannings oder Edward Snowden und auch im Fall jetzt von Wirecard.
Ja, im Fall von Wirecard. Und lassen Sie mich ein Thema vom Beginn der Sendung aufgreifen. Stichwort NSU 2.0. Es betrifft auch die Behörden. Und das betrifft ein Thema, das einerseits brandaktuell und andererseits uralt ist. Uralt meine ich, bezogen auf die Erkenntnisse, die wir kriminalistisch haben. Das heißt, Whistleblowing ist zum Aufdecken von Wirtschaftskriminalität ein überaus wichtiges Instrument. Und das betrifft nicht nur den Behördenalltag, sondern es betrifft natürlich auch Unternehmen. Wir haben eine EU-Richtlinie, die Deutschland natürlich wie alle Mitgliedstaaten umsetzen muss. Und so wie ich höre, ist die Bundesregierung aktuell intensiv damit befasst. Und sie hat erhebliche Widerstände, mit denen sie kämpfen muss. Und raten Sie mal, wo die herkommen? Aus der Wirtschaft. Und ich verstehe das überhaupt nicht, dass die großen Wirtschaftsverbände sich irgendwie in der Argumentation immer auf die schwarzen Schafe zu stürzen scheinen. Sie sollten dafür Sorge tragen, dass wir die Kriminalität, die in ihren eigenen Unternehmen geschieht, von denen sie eigentlich geschädigt werden, dass die nach oben gespült wird. Und dazu brauchen wir natürlich einen großen Whistleblower-Schutz. Wir brauchen Whistleblower-Hotlines und Instrumente technischer Art. Also das sind alles im Prinzip keine neuen Themen. Und Und wir hoffen tatsächlich, dass da so schnell wie möglich ein Gesetzentwurf auf dem Tisch liegt.
Und da stellt sich natürlich die Frage, wie steht es denn jetzt um die Whistleblower? Weil dieses sogenannte Whistleblower-Schutzgesetz soll bis Dezember 2021 umgesetzt werden. Wie sieht es jetzt aktuell aus?
Es ist eine suboptimale Situation, so will ich das mal vorsichtig sagen. Wir müssen natürlich Situationen schaffen, dass diejenigen, die in einem Unternehmen Kenntnis davon haben, dass kriminelle Handlungen stattfinden, dass die nicht, wenn sie ihr Wissen offenbaren, Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Und das betrifft im Übrigen im Zweifel nicht nur das Unternehmen. Je nachdem, wo sie arbeiten, sind sie in der ganzen Branche möglicherweise verbrannt. Also das heißt, eine gesetzliche Regelung muss einen Rahmen dafür schaffen, dass jemand, der kriminelle Machenschaften nach außen bringt, dass der mit einem guten Gefühl das machen kann und sich sicher sein kann, dass ihm nichts passiert. Denn, ich will das mal überspitzt sagen, solche Daten, um die es jetzt hier geht, solche Informationen, die dürfen natürlich nicht einen Schutz aus Sicht der Kriminellen erfahren, sondern die Offenbarung dieser Informationen muss einen Schutz durch unsere Rechtsordnung genießen. Und das ist derzeit nicht hinreichend der Fall.
Sie sind auch Geschäftsführer der Kripo-Akademie und das neue Ausbildungsjahr steht an. Ein Drittel der Polizeibewerber im Südwesten besteht den Auswahltest nicht. Haben Sie Zahlen, wie es in Nordrhein-Westfalen ist?
Ja, ich glaube, das muss man den Hörerinnen und Hörern jetzt erklären. Die Kripo-Akademie ist eine gemeinnützige Tochter, die wir gegründet haben, weil wir zu viele Defizite in der Aus- und Fortbildung gesehen haben. Das heißt, wir machen Symposien zur Geldwäsche jetzt demnächst, Rechtsextremismus und versuchen eben Teile anzubieten, die die staatlichen Behörden irgendwie nicht mehr hinkriegen.
Sie haben aber auch vielleicht einen Blick auf die anderen
genau.
Zahlen.
Genau, ich wollte das nur erklären, sonst denken die Leute hier, ich würde irgendwie die Ausbildung im Land verantworten oder im Bund womöglich. Ja, also die Zahlen sind in den Bundesländern unterschiedlich. Wir haben vergleichsweise viele Interessenten, so will ich das mal sagen. Die meisten Verfahren gehen online, da sehen wir sehr viele Klicks am Anfang und dann müssen Sie aber gucken, wie viele melden sich dann im Laufe der Zeit noch und wie viele bleiben nach den Auswahlverfahren wirklich übrig. Das ist die eine Frage, das ist dann nicht mehr ganz so rosig, sieht anders aus, BKA vergleichsweise gut, in den Ländern vergleichsweise schlecht. Und dann ist die zweite Frage offen gestanden, mit welchen Qualifikationen sitzen dann die Studenten im Hörsaal?
Und viele im Südwesten scheitern da wohl schon an der Rechtschreibprüfung. Wie dramatisch sehen Sie das?
Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht nur im Südwesten der Fall. Das ist ein prinzipielles Problem. Das mögen die Pädagogen besser beantworten. Das muss ja wohl irgendwie offenkundig mit unserem Schulsystem zu tun haben. Möglicherweise damit, dass zu viel am Handy gedaddelt wird und Rechtschreibprüfung im Prinzip technisch einiges abnimmt. Das mag ein Grund sein. Aber natürlich müssen wir sehen, mit welchen Kompetenzen diese Generation jetzt derzeit ausgestattet ist. Und wir müssen das in Abgleich dazu bringen, was wir dann in unseren Ausbildungs- und Studiengängen anbieten müssen. Und da ist mein Petitum seit vielen, vielen Jahren, nicht nur meins, das sagen viele Experten und Wissenschaftler, dass wir spezialisierter unterwegs sein müssen, weil wir uns für zu viel Generalismus, dafür haben wir keine Zeit und keine Kapazitäten mehr. Wir brauchen immer mehr Spezialisten, nicht nur in der Kripo, sondern auch auf dem Streifenwagen und in anderen Bereichen. Im Verkehr, denken Sie daran, jedes Auto hat mehrere Rechner und so eingebaut, ist quasi ein digitales fahrendes Werk. Also das heißt, da an der Stelle müssen wir, glaube ich, Stellschrauben drehen.
Und Sie haben diese Vorschläge seit vielen Jahren, sagen Sie. Warum stoßen Sie dann auf Widerstand? Woran liegt es?
Das ist teilweise genauso simpel wie dramatisch. Es gibt Konkurrenzsituationen im Innenverhältnis. Das heißt, es gibt andere Berufsvertretungen, die sind in Wahrheit Wirtschaftsunternehmen, weil sie an großen Versicherungen beteiligt sind. Und die wirtschaftlichen Interessen anderer Berufsvertretungen dominieren in Wahrheit die Politik. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach Konkurrenzerzählung an. Ich könnte das aber im Detail aufzeigen, dass es Landesinnenminister gibt, die gegen den Widerstand unserer anderen Interessensvertretungen keine politischen Entscheidungen treffen. Und das wirkt sich besonders dramatisch in der Ausbildung aus, weil es ein Wirtschaftsfaktor für Polizeigewerkschaften ist, wenn sie denn wirtschaftliche Tochtergesellschaften haben, wie viele Leute bei ihnen eintreten. Und wenn das sozusagen die Qualifikation derjenigen kontaminiert, die in den Sicherheitsbehörden arbeiten, haben wir ein Problem.
Und das ist öffentlich bekannt, sagen Sie, aber dennoch wird wenig unternommen. Wie könnte man solche Strukturen, wo man erstmal denkt, ja, wie kann es überhaupt sein, aber das ist legitim, wie könnte man solche Strukturen durchbrechen, dass nicht die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen?
Ja, die jeweiligen Innenminister müssen zeigen, dass sie die Hosen anhaben und müssen, das ist auch ganz simpel, und müssen quasi Wert darauf legen, was für die Sicherheit der Bevölkerung von Relevanz ist und nicht für die Sicherheit der finanziellen Interessen von Gewerkschaftern, uns eingeschlossen. Also die Fachargumente müssen zählen und es muss im Vordergrund stehen, was ist wichtig, was brauchen wir für Kompetenzen in den eigenen Reihen, und da müssen diese Themen hinten anstehen und deswegen müssen sie auch transparent gemacht werden, und das muss klar sein. Nicht die Polizeigewerkschaften dürfen hier das Heft des Handels in der Hand haben, weder wir noch andere. Wir können Ratschläge geben, wir können fachliche Argumentationen bringen und die Fachargumente müssen dann im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung den Ausschlag geben.
Also zusammengefasst, es gibt viele Probleme und es gibt Lösungsansätze, aber es braucht dringende Lösungen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Sebastian Fiedler.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört. SWR1.